Kandidateninterviews. Interviews für den Bundesparteitag 2013-2 der Piratenpartei Deutschland.
Mein Name ist Tobias Stephan, auch bekannt als Xtratobi, und ich habe nun das Vergnügen, mit Christoph Chanhin, alias Incredible, zu sprechen, der für den Bundesvorstand kandidiert. Hallo Christoph.
Hallo.
Ich würde dich bitten, dich zuerst mal eben kurz vorzustellen.
Ja, Christoph Chanhin, Incredible hast du schon gesagt. Ich bin 32 Jahre alt, habe Kommunikationsdesign studiert und bin quasi mache etwas mit Medien. Das heißt, bin eigentlich so klassisch in einer Designagentur, Werbeagentur angestellt. Ich bin seit einem halben Jahr im Bundesvorstand Beisitzer und laut Geschäftsordnung verantwortlich für die Organisation der Öffentlichkeitsarbeit. Und ja, ich glaube, das wäre vielleicht schon mal ein erster Einblick.
Meine Bildschirmdatenkrake möchte noch wissen, welchen Familienstand du hast.
Ich bin ledig.
Gut, dann können wir das einfach so stehen lassen. Ja, das war ganz schön, weil in dem Vorpodcast hatte ich auch Webentwicklung, ledig, keine Kinder, schon fertig vorausgefüllt hier stehen. Hast du dich sehr schön angepasst. Ja, die Frage nach der politischen Vorgeschichte und welche Ämter, Funktionen und Mitgliedschaften du bereits ausgeübt hast, hast du fast schon erwähnt, aber das ein oder andere war in der Vergangenheit ja noch. Vielleicht magst du das eben erwähnen.
Ich war stellvertretender Vorsitzender im Bezirksverband Karlsruhe. Das ist ein Bezirksverband in Baden-Württemberg, für die, die es nicht wissen. Ja. Ich war beauftragt für die Organisation des Designs für die Bundestagswahl, also für die Ausschreibung. Da gab es dann diesen Wettbewerb. Und ja.
Okay, jetzt kommt natürlich die Urfrage. Denn die Urfrage ist ja, naja, wie wird man denn eigentlich Pirat? Wie kommt man dazu und warum hat man sich denn da reingestürzt?
Mein persönlicher Hintergrund ist, also ich war vorher nicht in einer Partei und auch nicht in einer festen Organisation. Ich war halt in der Fachschaft von meinem Fachbereich Design, und das war zu der Zeit vom Bildungsstreik und vorher auch bei der Einführung der Studiengebühren, und da war ich eigentlich immer aktiv, also so bei der Organisation von Demos, also Bildungsaktivist im Prinzip, und bin auch über den Bildungsstreik eigentlich auf die Piraten aufmerksam geworden, also gar nicht mal so viel vielleicht viele andere über den Datenschutz oder über Filesharing, sondern tatsächlich über diesen Bildungsstreik. Und genau, das ist so der Einstiegspunkt für mich gewesen.
Abgesehen von deiner jetzigen Bufo-Tätigkeit hattest du ja früher auch dann mal ein paar andere Dinge in der Partei gemacht. Was war das so?
Oh, also ich bin eine lange Zeit so jemand gewesen, der überall mal mitgemacht hat. Deswegen bin ich auch Bufo ganz okay für mich. Dann habe das dann auch irgendwann mal gemacht, weil ich habe die Servicegruppe Gestaltung, die habe ich jetzt nicht allein gegründet, sondern das ist mit mehreren Designern zusammen aufgebaut worden, über verschiedene Barcamps. Aber ja, dann habe ich halt mehr oder weniger da die Organisation übernommen. Und das war so eigentlich die größte Aufgabe, die ich in der Partei gemacht habe. Es gab dann auch viel Programmatisches, weil ich das auch ganz gerne mache. Also ich war dann in Baden-Württemberg, habe ich beim Kulturbereich ziemlich viel, also im Kulturprogramm ziemlich viel erarbeitet, mit anderen Leuten zusammen, und auf Bundesebene auch immer mal wieder bei den Themen Asyl, Migration, Familie, und auf lokaler Ebene, also kommunal, immer sehr aktiv beim Organisieren von Demos oder auch mal eine Rede auf einer Demo halten. Da sind wir in Mannheim eigentlich ganz gut drin. Da haben wir irgendwie bei ACTA ziemlich viele Leute auf die Straße mitbringen können. Und da dann eher bei den Kernthemen, also ganz klassischen Kernthemen. Also gerade wenn es irgendwie zum Straßenaktivismus geht, da erfülle ich oft eine Netzwerkfunktion kommunal, so mit den Jugendorganisationen der anderen Parteien.
Okay, dann mal eine Frage dazu, zu deinen Stärken und Schwächen. Wo siehst du die? In möglichst kurzer Fassung.
Kurze Fassung. Meine Stärken sind, glaube ich, ich kann mit den meisten Leuten eigentlich gut zusammenarbeiten, auf einer sachlichen Ebene, und bin da relativ hart im Nehmen auch. Meine Schwächen sind, dass ich, ich würde mal sagen, ich bin sehr gut Dinge anzustoßen, aber ich bin dann schon darauf angewiesen, dass ich auch Leute finde, also Beauftragte, denen ich was delegieren kann, weil ich ja oft sehr konzeptionell was starte, also irgendwie sage, ja, das muss irgendwie so und so aufgebaut werden und dann hole ich mir vielleicht noch ein bisschen Input mit Leuten, die dann mitarbeiten, aber das, was ich aufbaue, ist dann halt entsprechend darauf angewiesen, dass Leute auch dabei bleiben, die mithelfen, sonst muss ich dann immer mal wieder auf die Suche gehen nach Leuten, die mithelfen.
Sehr schön, du hast jetzt also als Schwäche aufgeführt, dass du delegierst. Finde ich eine gute Stärke. Okay, was hättest du in der Vergangenheit vielleicht anders machen können oder besser machen können? Oft ist das ja so, dass man hinterher eben vieles besser weiß. Fällt dir da spontan was ein?
Na, es gab einige harte Entscheidungen, die ich treffen musste. Die sind halt nun mal hart gewesen, aber das geht natürlich immer besser, die besser zu vermitteln. Also das war ganz konkret die Entscheidung, ob man den bisherigen Wahlwerbespot behält oder ob man den, der dann da ist ja ein neuer aufgetaucht, so mit einem, der dann gemacht wurde und der auch viele begeistert hat. Und ich habe dann aber an dem vorherigen festgehalten. Und ich hatte da schon das Gefühl, dass es war halt leider fast am Ende des Wahlkampfs und da war halt wirklich Land unter. Aber die Zeit hätte ich mir, glaube ich, eher schon nehmen sollen, das vielleicht nochmal genauer zu begründen, warum ich das so gemacht habe. Die andere Entscheidung wäre auch nicht schlechter gewesen, hätte nur andere Leute geärgert.
Na okay, es hört sich an wie, egal wie du es gemacht hättest, es wäre nicht richtig gewesen.
Ja, das hatte ich auch schon öfter mal. das ist aber, glaube ich, häufig, wenn man im Vorstand ist.
Und was treibt dich denn jetzt bei allen Stärken, Schwächen und den Dingen, die du in der Vergangenheit hättest besser machen können, jetzt dazu, für den BUFO zu kandidieren, jetzt nicht als Beisitzer, sondern als stellvertretender Vorsitzender?
Ich habe halt gemerkt, also die strategische Arbeit war eigentlich eher bei Katascha und Sebastian Nerz platziert, aber dadurch, dass sie eine Doppelrolle mit Kandidatur hatten und die Katascha halt vor allen Dingen auch viele Interviews hatte, habe ich das halt teilweise einfach schon auch stückweise mit übernommen. Allerdings war ich da unzufrieden, weil es da irgendwie keine Struktur gab, deswegen habe ich jetzt auch die Öffentlichkeitsarbeit neu strukturiert und in der Konsequenz habe ich halt gedacht, ich kann das eigentlich machen. Ich habe jetzt auch irgendwie dieses Öffentlichkeitsarbeitskonzept schon gestartet und würde es auch gern weiterführen und habe auch vor allem macht es mir Spaß. Also mir macht dieser Bereich Spaß und ich habe auch gemerkt, dass so viel, man kriegt zwar regelmäßig Shitstorms ab, aber unterm Strich habe ich auch sehr viele nette Worte gekriegt und das finde ich einen erfüllenden Job.
Ja gut, das ist eine schöne Überleitung zu den beiden nächsten Fragen, die sagen, zum einen lautet die Frage halt, ob du dich selber motivieren kannst und ob du auch in der Lage bist, andere zu motivieren.
Ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was ich sehr gut kann. Also vor allem in Real-Life-Treffen gehen die Leute dann immer gut raus. Ich denke, ich bin da schon ziemlich gut drin. Entsprechend ist mir da mich auch darauf angewiesen. Ich hatte ja vorhin die Schwäche, den Faden zu verlieren, wenn ich keine Beauftragten habe, die darauf bin ich angewiesen. Aber das Schöne ist halt, dass ich da auch meistens Leute finde. Also und auch Leute, mit denen ich sehr zufrieden bin. Genau, das ist, mich selber motivieren fällt mir ziemlich leicht. Also ich bin, glaube ich, jemand, der, das ist noch nie mein Problem gewesen und ich muss eher gucken, dass ich einen Fokus setze. Also ich sage, okay, ich mache jetzt wirklich nur die 2-3 Sachen und erst wenn die richtig ins Laufen gegangen sind, dann mache ich das nächste. Aber da bin ich mittlerweile, da habe ich auch gelernt, auch eher schon im Bezirksvorstand. Also das war schon vor der Amtszeit hier.
Wenn du vor einem Problem stehst, was schier unlösbar erscheint, was machst du dann?
Hilfe suchen.
Okay, und das hast du ja gerade schon ausreichend erklärt, dass du in der Regel auch Leute findest, die dann bereit sind zu helfen. Wenn jemand mit einer total bescheuerten Idee zu dir kommt, wie gehst du damit um? Was sagst du demjenigen? Wie sagst du das?
In der Regel, ja, sage ich es schon sehr direkt. Also ich sage dann zwar nicht, das ist jetzt eine bescheuerte Idee, sondern ich sage so, ja, halte ich jetzt nicht so ganz für optimal, allerdings versuche ich dann schon immer so ein bisschen anzutesten, was denn die Motivation dahinter ist. Also warum ist diese Idee, findet die Person einfach diese Idee ganz ganz toll oder hat sie eigentlich dahinter ein Anliegen, wir müssen mehr Thema X nach vorne bringen oder so. Und manchmal kommt dann trotzdem was Gutes raus, also dass man dann sagt, okay, die Idee machen wir jetzt vielleicht nicht, aber zu dem Thema sollten wir tatsächlich was machen.
Ich habe hier noch so einen Blog, wo gefragt wird, welche Erfahrungen du als Führungsperson hast. Ich glaube, da hast du schon einiges drüber zu erzählt. Aber die Frage, wie du mit Konfliktsituationen umgegangen bist, die lasse ich davon einfach nochmal übrig und dich nochmal beantworten.
Ja, es gab einige Konfliktsituationen, da war ich auch ein bisschen überrascht, weil ich bin reingekommen und wollte eigentlich, also diese Öffentlichkeitsarbeit, habe gedacht, das wird cool, das mit die SK-Gestaltung hat mir Spaß gemacht. Hab dann allerdings gemerkt, dass es in der Presse viele persönliche, auch historische Konflikte gab, die letztendlich dazu geführt haben, ja, dass ich dann Leuten gesagt habe, hier liegt nicht an dir, ich muss eine Entscheidung zwischen zwei Leuten treffen und für dich wäre es nicht besser, wenn du eine andere Beauftragung annimmst. Und ja, dann hat was verschoben, aber das war natürlich nicht unbedingt positiv, also für die Person. Das ist die eine Sache. Das Erbe war ein schwieriges Erbe, sage ich einfach mal, was ich in der Organisation der Öffentlichkeitsarbeit übernommen habe. Und grundsätzlich bei Konflikten versuche ich es immer so gut es geht zu moderieren, aber ich bin schon ein Vertreter der Ansicht, wenn die Leute nicht zusammenarbeiten können, dann geht das halt nicht. Also dann werde ich auch irgendwann jemanden sagen, hier, sorry, aus den und den Gründen.
So, jetzt steht hier eine Frage zum Thema Parteifrieden und exemplarisch wird hier das NRW-Gutachtengeld angeführt. Da ich es aber für ein schönes Beispiel halte, würde ich das gerne aufnehmen. Und es ging ja darum, bei der Veröffentlichung des Gutachtens war natürlich mit Problemen zu rechnen. Auf der anderen Seite stand die Forderung im Raum, dass man es hätte veröffentlichen müssen. Wie siehst du das? Wie hättest du das gehandelt?
Ja, ich glaube, ich persönlich bin immer ein Fan davon, möglichst schnell sowas zu veröffentlichen, weil es meine Erfahrung auch persönlich ist, einfach umso länger man was geheim hält, umso schlimmer wird's. Vor allen Dingen, weil es ja eh rauskommt bei uns. Ich glaube auch die Angst vor Shitstorms ist meistens verständlich, aber die sind meistens nach einem Tag vorbei. Allerdings, ich fand das jetzt persönlich ein Fall, wo es jetzt nicht so schlimm gewesen wäre, damit öffentlich zu gehen, aber das hat immer die Bewertung von der entsprechenden Person. Also es gibt andere Sachen, die ich jetzt zum Beispiel schlimmer finde, wo man dann schon überlegen könnte, macht man das jetzt öffentlich oder nicht. Aber prinzipiell bin ich schon Fan davon, die Sachen so offen wie möglich zu machen. Ausnahmen sind halt immer, wenn persönliche Daten irgendwie im Spiel sind. Das sollte eigentlich die Maxime sein und ich finde es auch immer ganz gut, wenn Vorstände dementsprechend handeln.
Okay, ich sage jetzt auch mal, wir haben jetzt den Pflichtbereich zu unseren Fragen abgehakt und würde das gerne aufnehmen und einfach mal ein paar Sachen in den Raum werfen. Da du jetzt ja schon Bundesvorstandsmitglied bist, kannst du sicherlich auch mit einigen Dingen schon anders umgehen. Denn wir haben ein paar Sachen in der Partei, die ja bei uns anders sein sollen als in anderen Parteien. Dazu zählt natürlich das Thema Transparenz, das Thema Teilhabe. Du bist gerade beim Gutachtengeld so ein bisschen schon darauf eingegangen. Dann gibt es den Begriff Vertraulichkeit, die ja auch durchaus mal sein soll. Wo ziehst du denn da Grenzen? Wie hast du das bisher erlebt? Und wann sagst du, abgesehen von persönlichen Daten natürlich, na, das sollte man besser mal nicht öffentlich machen?
Ich glaube, man muss immer gucken, es gibt ja auch Personen, die in der Öffentlichkeit stehen und Sachen, die in der Öffentlichkeit sind. Und das sind da nicht unbedingt persönliche Daten, die da betroffen sind, weil man über etwas spricht, was im öffentlichen Raum oder auf Twitter stattgefunden hat. Und da sollte man aber trotzdem zumindest mit Fingerspitzengefühl rangehen und da geht's vor allen Dingen darum, ja, höflich zu sein, also nicht kein Arsch zu sein. Also ich glaube, man kann sich da gut profilieren, gerade als Bundesvorstand, wenn man irgendwie sagt, so, oh, da ist was Schlimmes passiert und ich greife da jetzt hart durch. Aber im Prinzip muss man auch immer gucken, dass, ja, das sind halt auch irgendwie, wie man sowas formuliert. Ich glaube, das ist eigentlich immer die Hauptfrage bei Transparenz. Also das Ob sollte uns sich bei uns eigentlich nicht stellen, aber das Wie durchaus.
Jetzt hat man ja in einem Vorstand öfter das Problem, wenn man Dinge tut in so einer Truppe, das ist ja grundsätzlich in einer menschlichen Gruppe, die zusammengewürfelt wird, so, dass man vielleicht persönlich anderer Meinung ist als der Großteil der Restgruppe. Wenn man aber gegen den Großteil der Restgruppe jetzt entscheidet und eine persönlich abweichende Entscheidung trifft, dann ist man natürlich auch irgendwo Nestbeschmutzer. Nehmen wir nochmal das Beispiel. Nehmen wir mal an, bei einer Gutachtennummer sagt der Großteil, und ich möchte jetzt nicht über NRW reden, sondern einfach ganz allgemein, sagt der Großteil der Gruppe, nein, das wollen wir nicht veröffentlichen und du als Einzelner siehst das ganz anders. Wieder die Frage, was machen wir da?
Also da sage ich ganz klar, wenn ich Teil eines Gremiums bin, dann trage ich die Entscheidung des Gremiums mit. Das ist für mich, sonst haben wir nicht keine Arbeitsfähigkeit. Ich finde, das ist ein Konflikt und in dem Fall entscheide ich dann halt immer für, okay, fürs Protokoll, Leute, finde ich scheiße, aber ich trage das mit, weil, ja, ich glaube, die Konflikte innerhalb von Vorständen etc., das sind schon Dinge, die man, ja, die für die Partei sehr, sehr schwierig sind. Mir geht es aber nicht in erster Linie um die Öffentlichkeitsarbeit, sondern auch, weil an einer Person im Bundesvorstand in der Regel auch viele Leute dranhängen mit Sympathien und das sind so Kristallisationspunkte. Und wenn die Leute nicht miteinander klarkommen, entstehen oft riesige Gräben in der Partei. Wenn auch nur für kurze Zeit, aber manchmal auch sehr massiv und auch auf lange Zeit.
Na gut, du spielst da ja auf dem Graben an, den es definitiv gab, auch ohne diesen, natürlich ohne diesen zu bewerten, aber er ist nochmal wegen Missstimmung aufgetreten und das ist der Grund, warum du sagst, naja gut, dann würde ich doch lieber darauf verzichten, gegen die Allgemeinheit zu entscheiden.
In einem Gremium ja, also das würde ich auf jeden Fall so machen, das ist dann zwar nicht schön, aber ist mir dann am Ende bei der Abwägung, ist das so die Vorgehensweise bei mir.
Ja, das ist so ein bisschen Regen oder Traufe. Jetzt werde ich dann mal ein bisschen gemein. Wo wäre denn da bei dir die Grenze?
Die Grenze ist dann erreicht, wenn ich als Konsequenz zurücktrete. Also ich würde das dann nicht, das wäre dann so die Konsequenz. Also dann bin ich halt nicht mehr Teil des Gremiums. Und ich glaube, ein Teil davon wäre, wenn ein Machtkampf innerhalb eines Gremiums stattfindet und vielleicht auch Sachen durchgeprügelt werden und ich das Gefühl habe, okay, ich kann immer weniger Entscheidungen mittragen. Das mache ich nicht gleich beim ersten Mal. Würde ich erst wenn ich dann merke, das Maß ist voll. Also mir geht es also weniger um die Entscheidung, die ich überhaupt nicht mehr mittragen kann, sondern es geht um eine Anhäufung an Dingen, wo ich merke, okay, ich kann da irgendwie das nicht mehr mittragen. Trotzdem natürlich die klassischen Dinge, Rassismus, Antisemitismus und Sexismus, da bin ich ziemlich empfindlich. Dann trage ich vielleicht eine Entscheidung, das sind ja oft politische Sachen, da kann man ja dann auch öffentlich sagen, das sehe ich anders. Das ist ja oft dann nochmal eine andere Sache.
Auch das ist eine schöne Überleitung zu meiner nächsten Frage. Wir haben ja mal so den Traum geträumt von einem total unpolitischen Vorstand. Das durfte man sicherlich in Anfängen noch einfach mal machen. Jetzt haben wir gelernt, grundsätzlich sind gerade Menschen in einer Partei auch grundsätzlich erstmal politisch. Wir Piraten sind aber vollkommen verschnupft, wenn ein Bundesvorsitzender auf einmal eine politische persönliche Meinung vertritt, weil es im Programm halt nicht drinsteht und der sich irgendwie äußert oder wie schon geschehen gar Koalitionsaussagen macht. Auf der anderen Seite wollen wir natürlich auch schon, dass so ein Vorsitzender glaubhaft in den Medien gerade in einem Wahlkampf rüberkommt und natürlich auch diesen schönen Begriff klare Kante zeigt. Ja, was ist denn nun richtig?
Ja, ich glaube, man muss sich im Klaren sein, dass es Leute in der Partei einfach anders sehen. Also es gibt ja sehr oft jetzt auch die Forderung das geflügelte Wort aus der Basis von Köpfe mit Themen oder Themen mit Köpfe und da gehört dann auch der Bundesvorstand dazu. Es gibt auch einfach die praktische Erfahrung, dass sobald der Bundesvorsitzende was sagt, die Medien sofort drauf anspringen. Und das ist das eine. Also man kann sich oft auch nicht aussuchen, wen man da hinsetzt. Die andere Sache ist natürlich, dass man immer gucken muss, dass so eine Person die Partei nicht definiert. Ich glaube, das ist für den Bundesvorstand immer eine Sache mit Fingerspitzengefühl. Ich halte es auch für falsch, da irgendwie zu sagen, wir machen jetzt nur noch das. Weil ich glaube, das sind tatsächlich jetzt nicht Lager, aber Strömungen in der Partei, die ganz spezifisch auch mehr oder weniger radikal sind. Also es gab ja auch, ich habe das ja mitgekriegt, auch bei der Plakatkampagne, es gab auch Leute, die gesagt haben, wieso sind da überhaupt Gesichter drauf? Also die sogar schlecht fanden, dass überhaupt Menschen abgebildet werden. Genau, das ist muss man mit Feingefühl machen und ich tendiere generell eher dazu zu sagen, den Leuten ein bisschen mehr zu vertrauen, ein bisschen mehr zu sagen, hier, wenn wir Leute nicht gewählt haben, dann sollen sie ihre Meinung auch außen auch vertreten und dass sich die ich glaube auch, dass es bei der Wahl immer eine Rolle spielt. Also man merkt ja schon, dass die Leute jetzt nicht einfach nur nach Verwaltungsfähigkeit wählen. Das ist eine wichtige Sache, die passiert, aber ich glaube, dass auch natürlich politische Präferenz immer eine Rolle spielt bei diesen Wahlen.
Dann lass mich doch mal den Reporter von so einer bildenden Zeitung, unserer Lieblingszeitung, spielen. Und dann stelle ich die Frage, Herr Incredible, ich möchte von Ihnen jetzt ultimativ wissen, ein Ja oder Nein, kriegt die Piratenpartei die Frauenquote oder kriegt sie sie jetzt nicht?
Dann würde ich sagen, wahrscheinlich nicht, da sind keine Mehrheiten dafür da, aber ich bin dafür.
Okay.
Das ist jetzt natürlich, da bin ich halt Minderheit in der Stelle.
Also, ich bin davon fest überzeugt, dass du dich gut aus der Affäre ziehen kannst bei bösen Fragen. Aber das wäre ja eine typisch journalistische Frage, die dich natürlich auch gar nicht rauskommen lassen möchte.
Genau, also die gibt's aber auch immer wieder. Ich glaube, man muss dann, wenn man klar macht, dass man eine andere Position vertritt, finde ich das aber auch okay. Also ich glaube, das muss man dann auch anerkennen, dass wenn man Leute in den Bundesvorstand gewählt hat und die in so eine Situation kommen, dann ist es vielleicht am Ende für die Partei besser, wenn dann klar gesagt wird, was die eigene Meinung ist, aber auch, dass es eben nicht Mehrheitsmeinung, wahrscheinlich nicht Mehrheitsmeinung ist. Das können wir ja leider nur begrenzt ermitteln.
Was denkst du eigentlich über bezahlte Vorstände?
Ich bin eher ein Fan von bezahlten Arbeitskräften, weil bei den Vorständen weiß man nicht genau, für was man die wählt. Die GU wird oft später erst gemacht. Das ist, das wird halt unter den Vorständen ausgekaspert und vor allen Dingen, also man müsste dann diese Stellen dann auch so benennen. Also dann würde man sagen, wir wählen einen Bundespressesprecher oder sowas, ja. Und das machen wir aber nicht. Vielleicht auch, weil wir doch ein bisschen politisch die Posten besetzen. Und ich glaube, dann braucht man eben, da müssen wir eigentlich hin zu einer stabilen Struktur mit bezahlten Kräften. Und man wählt halt immer die Chefs neu, ne? Also mit den Vorständen. Weil ich glaube, besser die zu entlasten durch Delegation als Vorstände, die irgendwie alles selber machen wollen.
Gibt es denn ein konkretes Ziel, was du im Bundesvorstand erreichen möchtest?
Ja, ich will eigentlich, dass die Öffentlichkeitsarbeit ein eingespieltes Team wird auf den drei Ebenen, politische Bildung, Werbung und Public Relations. Also, dass ein Bundesvorstand am Ende, der nach mir kommt oder der übernimmt, diese Aufgabe übernimmt, am Ende oben quasi die Strategie reinschmeißen kann und dann funktioniert das irgendwie. Also, dann passieren Dinge.
So, jetzt stelle ich dir nochmal, um dann langsam zum Ende zu kommen, eine Frage in eigener Sache. Als Vorstandsmitglied, was hältst du denn von der Idee, wenn es um eben Themen geht, die gerade hochkochen, ob das ein Gate ist, ein politisches Thema, was auch immer, wenn denn Vorstandsmitglieder und auch Mandatsträger zuerst die parteieigene Presse mal in Anspruch nehmen würden, um sich die Presse daraus bedienen zu lassen und vielleicht dem Spiegel mal als zweites das Interview zu geben?
Pragmatisch würde ich mal sagen, dass führt oft dazu, dass man eben nicht in der Presse landet. Das ist optimal. Und ich finde es auch.
Ja, du darfst mich eben unterbrechen. Ich rede schon von Themen, die Presse brennend interessiert, wo man sich nicht Mühe geben muss, um überhaupt in der Presse zu landen. Sondern ich meine nämlich genau diese Themen, die tatsächlich hochkochen. Ich will jetzt keine Beispiele aus der Vergangenheit nehmen, wo sich ja gezeigt hat, dass das in der Tat sehr gut funktioniert. Deswegen habe ich auch gerade gesagt, in eigener Sache. Aber damit meine ich natürlich sowohl Flaschenpost als auch den Kompass oder natürlich auch das Krähennest.
Ja, nee, das finde ich durchaus richtig. Allerdings würde ich, glaube ich, erwarten, also für die sich als Journalist verstehen in der Partei, also innerparteilicher Journalist, dass die dann auch da offensiv sowas starten. Also auch wirklich die Vorstände dann fragen, wie ist denn da der Stand, wie würdet ihr denn antworten und so. Das einfach aus einer praktischen Sicht für den Bundesvorstand ist es dann sehr schwer, diese Übersicht über alle Medien zu halten, weil es gibt Bekannte, also wie es Krähennest, die Flaschenpost ist, und es kommen aber auch immer neue. Also ich glaube, in meinem halben Jahr Bundesvorstand sind irgendwie 2, 3 neue Projekte entstanden. Und deswegen ist das immer sehr schwierig. Also das dann braucht es eben so ein bisschen.
Okay, ich nagel dich jetzt einmal fest auf. Du nimmst ein Medium, ein parteiinternes Medium deiner Wahl, wenn ein Thema, solltest du in den Bundesvorstand gewählt werden als stellvertretender Vorsitzender oder vielleicht doch Beisitzender, was weiß ich auch immer, wo du in Person gefragt wirst, dann wirst du zuerst ein parteiinternes Medium nehmen bei einem Thema, was die Presse tatsächlich brennend interessieren wird.
Ja, also ist ja auch angenehmer in der Regel, so ein Interview parteiintern.
Ach, du sagst es. Ja, Christoph, ich würde sagen, ich bedanke mich bei dir. Gibt es noch irgendetwas, was du noch sagen möchtest?
Nö, ich bedanke mich auch. War angenehm und ja, bis
dann,
bald.
Genau, dann würde ich sagen, viel Erfolg auf dem Bundesparteitag und lass dich fleißig wählen.
Danke dir.
Tschüss.
Ciao.
Bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuhören. Weitere Infos und Podcasts gibt's auf flaschenpost.piratenpartei.de.